Mittelare ist leer. Und auch diese Lade ist leer.
Schere braucht man.
Boah, das ist zu viel Zeug.
Ja, also Notizblock. Digital muss ich auch noch ausmisten.
Das bedeutet, dass ich noch ganz viel Platz habe.
Wie viele Dinge brauche ich wirklich zum Leben, nicht?
Es war wirklich dieser Moment, wo ich bei mir in der Wohnung stand und dachte, es kann so nicht weitergehen.
Hallo meine lieben Schneeflocken, mein Name ist Nadine von thenetwork.com und heute ist Tag 4 meiner neuen Videoserie Platz für Wachstum.
Die Kompliziertheit des Lebens besteht nur darin, sich so zu verhalten, wie man meint, dass andere es erwarten. Oder wie man es macht.
Brauche ich nicht. Minimalismus als Lebensform.
Alles gut.
Okay, ja.
Ein Feature von Regina Burbach.
Wo waren wir jetzt?
Bei der Leichtigkeit im Leben.
Ja, genau, bei der Leichtigkeit im Leben.
Auf die Frage hin, geht denn das? Ja, klar geht das. Bin ich denn jetzt hier asozial oder bin ich denn Versager, weil ich jetzt hier nicht 3 Häuser und 2 Autos und was auch immer irgendwie habe? Das sind doch die Dinge, die es kompliziert machen.
Ja, Minimalismus als Tool. Also das finde ich einen der wichtigsten Punkte, dass es wirklich nur ein Werkzeug ist, um etwas zu erreichen.
Wenn ich jetzt mit Leuten rede, die da keinen Zugang zu haben, irgendwie 3000 Teile sind weg und mir geht's gut und dann sagen die, ja, du bist bescheuert, deswegen geht's dir gut. Die können das halt am Anfang gar nicht nachvollziehen.
Weniger Besitz, also das ist halt das, woran die meisten Leute denken, wenn sie das Wort Minimalismus hören. Aber das ist ja nur ein Teilgebiet davon.
Mich interessiert ja das Ziel. Also es ist natürlich spannend, diese Entwicklung auch mitzumachen, aber das Wichtigste ist dann auch anzukommen und einen Punkt erreicht zu haben, in dem man dann das Leben führt, das man gerne führen möchte.
Ich bin Oliveira, Kommunikationsdesignerin und gestalte meinen Alltag minimalistisch.
Ich heiße Joachim, bin 67, war lange Energieberater, lebe minimalistisch in Berlin und bin Impulsgeber.
Ich bin Nadine, 26 Jahre alt, Bloggerin, Jurastudentin und Fitnesstrainerin.
Ich bin Michael Klump, 33, Augenoptiker und interessiere mich jetzt seit gut 5 Jahren für Minimalismus.
Wie könnte es denn sein, wenn mal all die Sachen weg sind?
Es hat definitiv eben damit angefangen, dass ich in Asien halt viel weniger materielle Sachen mit mir mit hatte. Ich konnte auch nicht alles, meinen kompletten Hausrat mitnehmen. Und es hat angefangen, wo ich gemerkt habe, hey, das brauche ich ja alles gar nicht.
Jedes Teil will Aufmerksamkeit. Das will einfach Aufmerksamkeit.
Und dann ist halt dazu gekommen, dass ich gesehen habe, was mein Chef alles besitzt und was er alles hat und einen Chauffeur und eine Villa. Und dann habe ich gedacht, brauche ich das? Nein.
Es gibt Minimalismus-Anwender, die zählen zuerst jedes Ding, das sie besitzen und reduzieren dann auf 300, 200, 100 oder noch weniger Dinge. Als wäre es ein Wettbewerb. Das ist es aber nicht. Durchschnittseuropäer besitzen angeblich im Schnitt 10.000 Dinge. Hier in diesem Radio-Feature zählt niemand die Dinge oder zählt sie nicht mehr.
Irgendwie unter 100 sind es dann.
Minimalismus, ich sehe das als Tool, mir mehr Freiraum zu schaffen. Mehr Freiraum, um Sachen zu tun, um Sachen zu erleben.
Ich habe Zeit, weil ich keine Zeit benötige, um zu arbeiten, um mir Dinge anzuschaffen. Also ich habe kein Auto, ich fahre daneben Bahn.
Mehr Freiraum, mich um meinen Sohn zu kümmern, statt irgendwas zu putzen oder einkaufen zu gehen.
Ich habe die Zeit, weil ich auch nicht mich um Dinge kümmern muss, weil ich habe keine.
T-Shirts, kurze Hosen,
lange
aus dem Maschinenbau kannte ich das ja mit wenig Dingen viel zu erreichen.
Mittellange Hosen.
Also die Dinge wurden weniger und ich merkte, ja, es geht gut. Nee, nicht so gut, es fühlt sich viel besser an als vorher.
Ich will ja jetzt wirklich nicht mehr die Altlasten mit.
Und dann wurde es auch mal mehr, dass ich noch einen Foutor brauchte, weil eine Freundin sagte, also auf der Hängematte komme ich nicht zu dir. Mit der Freundin war dann auch das Foutor wieder weg. Und so ein paar Jahre hat das, glaube ich, gedauert.
Und ich finde auch immer diese reduzieren und auf das Nötigste ist alles so endlos negativ behaftet. Ich bereichere ja mein Leben.
Guck mal hier auf den Schrank. Das kann doch eigentlich auch weg, oder? Also, ich glaube, das kann weg.
Es gab so Dinge, wo halt andere Menschen gedacht haben, das muss dir doch total wichtig sein. Also meine Mutter hat mir mal die Mappe mitgegeben von Bildern, die ich im Kindergarten gemalt habe. Für meine Mutter hat das einen ganz anderen Stellenwert gehabt, ne? So die ersten produktiven Dinge, die das Kind gemacht hat. Das sagt mir nichts, ne? Also da weiß ich nicht, es gibt zum Beispiel eine Deutschklausur, wo mir ein Deutschlehrer drunter geschrieben hat, ihre charmant stille Art hat uns nur selten in Gespräche verwickelt. Und diese Arbeit habe ich zum Beispiel noch. Das fand ich so sympathisch und persönlich, dass ich das tatsächlich noch behalten habe.
Man darf sich gar nicht so viel beschäftigen. Überall findet man was.
Hier muss ich erst noch durchprobieren.
Diese Hose hier zum Beispiel. Ist das denn für eine?
Was kann ich denn noch alles wegwerfen? Hier.
Seven Summits.
Peter Stamm, Blitzeis kann ich nicht
Hannibal Lecter-mäßiger.
Also man kann natürlich nicht alles wegwerfen.
Ja, also mit dem sehe ich echt aus wie Hannibal Lecter. Das ist ein Mundschutz, und ein Gesichtsschutz fürs Laufen. Man hat halt nur so, man kann nur so und so viele Bücher lesen. Irgendwann geht einem die Lebenszeit aus.
Also ich glaube, wenn wir uns im Café treffen würden, dann würde mich einfach interessieren, wie bist du so zu dem Thema Minimalismus gekommen und wo stehst du gerade? Und ich finde so, der erste Einstieg ist Dinge aussortieren. Es gibt noch andere Einstiege. Ganz viele Veganer kommen auf das Thema oder Leute, die sich da halt ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie Dinge produziert werden. Und bei mir, mein Weg war, ich war zu Hause und habe festgestellt, boah, das ist zu viel Zeug und ich muss das loswerden.
Das hier,
und
ich glaube, das kann auch weg, oder?
Minimalismus. Leben mit weniger Dingen. Die Bewegung ist jung. Tauchte in Deutschland im Internet auf, so 2011/12. Vereinzelt in privaten Blogs. Leute berichteten, wie sie sich trennten von Kleidern, Möbeln, Geschirr, Krimskrams, von allem, was sie überflüssig fanden. Es inspirierte sie etwa Kelly Sutton, der 23-jährige Programmierer aus New York, der 2010 auf seiner Website, die er Cult of Less nannte, Kult der wenig Dinge, alles auflistete, was er besaß und online verkaufte. Außer iPad, Laptop, Kindle und ein bisschen Kleidung. Mittlerweile ist auf Kelly Suttons Website zu lesen, ich habe jetzt eine Freundin und ein Waffeleisen. Gehen wir also davon aus, das Projekt ist vorbei.
Da gibt es noch ein paar andere Leute, die das machen, also im amerikanischsprachigen Raum. Die sind uns so 2-3 Jahre voraus im Vergleich zu Deutschland. Die hatten dann dieses Wort Minimalismus. Ich habe in Deutschland nur so 3-4 gefunden, die darüber schreiben. Mittlerweile gibt es so 60-70 Blogs. Und ich habe dann 2012 ein jährliches Treffen gemacht mit anderen Bloggern. Und seit letztem Jahr gibt es ganz viele Stammtische in so 10-12 Städten in Deutschland. Ich halte halt gerne Kontakt und das ist halt irgendwie über das Thema total schön.
Gerade jetzt, wo es so im Kommen ist, da hört man dann Worte wie Trend und Lifestyle, Minimalismus als Lifestyle. Und je nachdem, wie man Lifestyle eben definiert, aber Minimalismus ist eher so eine Lebenseinstellung, eine Grundeinstellung. Nicht nur dieses pure, ich habe jetzt ganz wenige Sachen und das ist ganz toll. Ja.
Am Anfang sieht man das noch nicht. Am Anfang sieht man wirklich, da ist ein zu viel und wenn ich was wegnehme davon, dann geht es mir besser. Und man kommt dann immer mehr zu diesem Punkt, okay, wenn ich Dinge weglasse, dann komme ich vielleicht irgendwann bei so einem Kern an oder bei irgendeinem Punkt, wo dann alles richtig sich anfühlt. Aber am Anfang ist es wirklich so dieser Moment, dass man sagt, okay, oder dass ich zu mir gesagt habe, das tut mir gut und ich möchte weitermachen.
Sie kaufen.
You can get the gold.
Mit umsorglos Garantie.
Ohne Sand.
Viele Menschen merken, das, was uns die Werbung erzählt, ist wirklich nur kaufen, kaufen, kaufen. Aber hat nicht wirklich was mit menschlichen Werten zu tun oder mit Menschsein zu tun.
Könnt ihr das sehen? Ja, nichts ist zusammengefaltet und ja, wir machen das einfach mal ganz schnell wieder zu. Denn ich habe viel zu viel Krempel.
Also es war wirklich dieser Moment, wo ich bei mir in der Wohnung stand und dachte, es kann so nicht weitergehen. Also der Schreibtisch war voll mit Dingen. Es war jetzt kein Messi-Tun oder so, aber es war halt einfach unordentlich. Und ich habe mir gesagt, du bist jetzt 25 und es kann doch nicht sein, dass du das zu Hause nicht hinbekommst. Und ich habe einfach gedacht, okay, da steckt mehr dahinter. Es ist nicht nur das regelmäßige Aufräumen, sondern vielleicht belastet mich das auch, was ich da besitze. Und das einfach, ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt was ändern und heute fange ich damit an. Das Erste, was ich auch groß losgeworden bin, war meine CD-Sammlung. Ich habe eine wahnsinnig große CD-Sammlung von 2000 CDs gehabt und ich sag mal, man kann halt nur eine CD am Stück hören. Ganz viel davon brauche ich nicht mehr und höre ich nicht mehr und es ist aber trotzdem da und muss das wirklich so sein?
Wenn ich weniger konsumiere, heißt das, dass ich mich auf jene Dinge, die wirklich wichtig sind, konzentriere und deren Wert, das heißt also deren Fähigkeit, mein Glück zu steigern, wird dadurch quasi erhöht.
Ein Vortrag von Nico Pelch, Professor an der Universität Oldenburg für Produktion und Umwelt. Dem Mann, der uns in den Medien so ungeschminkte Wahrheiten zum Postwachstum kühn entgegenschleudert und Zusammenhänge ausleuchtet, dass es kein Vorbei mehr gibt. Zumindest nicht für die Dauer des Zuhörens.
Mein Glück zu steigern.
Und dann bin ich wieder so gebannt, dass mir gar nicht mehr einfällt, was dann noch gleich die wirklich wichtigen Dinge, die er anspricht, für mich sein könnten.
Minimalismus im Alltag bedeutet für mich eben so einen Filter zu verwenden und dann jede Entscheidung oder jeden Gegenstand, den man halt vielleicht neu kauft oder ein Treffen, das man ausmacht, das zu hinterfragen, entspricht das meinen Werten, bringt das mich dorthin, wo ich eigentlich hin möchte oder ist das vielleicht nur ein Zeitfresser oder eine Geldverschwendung? Und das kann jetzt auch sein, zum Beispiel, dass ich Benachrichtigungen auf meinem Handy abschalte, weil es für mich jetzt gerade einfach nicht notwendig ist, alle 3 Minuten aufs Handy zu schauen. Oder auch vielleicht mal jemandem nicht ein Treffen zuzusagen, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin.
Hallo meine lieben Schneeflocken. Tja.
Auf ihrem Blog sieht man sie im Video vergnügt gegen das zu viel an Dingen ankämpfen.
Mein großes Ziel ist vor allem, klare Flächen zu haben. Also das fasziniert mich immer in Wohnungsmagazinen, wie das schaffen, einfach einen Tisch sein zu lassen. Bis morgen. Tschüss, Bussi, Baba.
Ich setze mich an den Computer und spiele nochmal die Aufnahme von Nico Pelch, dem Wachstumskritiker und dem Glück, ab. Moment, ich setze mal eben die Kopfhörer auf.
Dass ich mich auf jene Dinge, die wirklich wichtig sind, konzentriere und deren Wert, das heißt also deren Fähigkeit, mein Glück zu steigern, wird dadurch quasi erhöht.
Jetzt suche ich kurz die Stelle, wo es um die Zeit geht. Moment.
Es gibt keine Verrichtung einer Sache, also Handlung, keine Nutzung eines Objektes ohne eigenen Zeitinput.
Gut. Das ist uns vielleicht noch bewusst.
Die zweite Prämisse. Der Tag hat nur 24 Stunden.
Das auch. Aber jetzt kommt's. Er rechnet vor, was an Freizeit übrig bleibt. Und die ist dann?
Dann haben wir die sogenannte Konsumzeit. Diese Konsumzeit jetzt ist frei disponibel und die kann verteilt werden auf immer mehr Objekte. Die Sauerei ist nur, dass dann pro Objekt natürlich immer weniger Zeit übrig bleibt.
Und wenn an Zeit nichts mehr übrig bleibt, dann?
Dann sind wir in der Tretmühle des Glücks, so wie Matthias Binswanger es nennt. Wir bringen nur noch Zeit auf, um zu navigieren, um überhaupt nur noch entgegenzunehmen, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Und wir kommen nicht mehr zum Genießen.
Puh, hört sich nicht gut an, aber ist was dran. Tja.
Das ist meine externe, das ist die alte. Digital muss ich auch noch ausmisten. Da fehlt mir ein bisschen jetzt die zeitliche Kapazität. Und wenn man überlegt, was braucht man denn tatsächlich jetzt zum Arbeiten? Also ich bin Kommunikationsdesignerin und mein Job findet hauptsächlich am Rechner statt. Und in letzter Zeit habe ich, wenn ich E-Mails geschrieben habe, die dann im Bett geschrieben und den Container, dann ziehe ich mir das ran. Wenn ich mal einen Stift brauche, dann ist halt alles da. Die letzte Steigerung des Rollcontainers, um einen komplett mobilen Arbeitsplatz zu haben.
An dem sie wahlweise im Wohnzimmer, in der Küche oder im Kinderzimmer arbeitet. Olivera. Sie hat überflüssige Gegenstände ausgemistet. Alle. Aus jedem Winkel der Wohnung.
Entschuldige. Vielleicht, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich dachte, vielleicht bist du auch enttäuscht. Ach, guck mal, da ist ja immer noch so viel Zeug und weiß nicht.
Überhaupt nicht, nein. Das sieht aus, als wenn hier schon wenig genug wäre. Dabei sind die Bewohner dieser Wohnung immerhin drei. Olivera, Tillmann und ihr Sohn Viktor, 2,5. Nichts, hier liegt nichts rum. Nur weil ich hier bin? Glaube ich nicht. Dies hier ist echt. Geschmackvoll eingerichtet, hell, hohe Decken, Möbel, wenige, aber hochwertig. Das größte Zimmer hat der kleine Viktor.
Und Viktor kommt da oben nämlich nicht ran. Das heißt, ich habe den Laptop einfach hier, ziehe ich raus, mache hier auf und arbeite los.
Ihr rollendes Kompaktstehpult für die Laptop-Arbeiterin ist nie vollgestopft. Schublade auf, ein Blick, ein Griff, alles klar. Minimalismus und Ordnung. Ein gutes Gespann, glaube ich. Olivera effektiviert sehr gern Tätigkeitsabläufe.
Ein gutes Beispiel ist auch Schlüsselsuchen. Also diese nervlichen Aufreibungen. Gerade morgens ist ja immer so ein zeitlicher Engpass. Man muss ja los. Besonders mit einem Kind. Und das bleibt mir jetzt alles erspart. Weil der Schlüssel hat seinen Platz. Ich setze ihm die Mütze auf, greife nach dem Schlüssel. Dann mit der anderen Hand geht die Tür auf und ich bin aus dem Haus. Und das dauert Sekunden. Ein schöner Flow nach draußen. Und vorher war das, okay, in der Tasche suchen. Nein, was in der Tasche? Nein, in der Jacke. Oh. Und das ist jetzt alles weg. Das ist so entspannt.
Ich muss das hier mal eben festhalten. Minimalismus verstehen, Notiz Nummer 1. Vorweg. Minimalismus in der Kunst bedeutet, alles wegzulassen, was überflüssig ist. Wenn du nichts mehr wegnehmen kannst, ohne dein Kunstwerk zu verschlechtern, dann ist es gut. Dann strahlt aus deinem Werk der Kern. Minimalismus als Lebensform verstehen. Also, Minimalisten leben mit weniger Dingen. Dingen, die sonst gepflegt, gewartet, bezahlt und wieder entsorgt werden müssen. Warum tun sie das?
Um eben auch Zeit für die Dinge zu haben, die einem wichtig sind.
Viele abstrakte Begriffe gehen da einher, wie zum Beispiel glücklicher sein, mehr Zeit haben fürs Wesentliche. Das ist alles sehr abstrakt, ich weiß. Aber das ist das, was mit meiner Gefühlslage passiert ist. Von angenervt, überfordert zu glücklich und Zeit haben.
Minimalisten sortieren alles Überflüssige aus. Den ganzen angesammelten Krempel. Klatter. Sagen Amerikaner und Engländer, declutter your life. Entrümple dein Leben. von Gegenständen und auch sonst von allem, was dir Geld, Energie und Zeit wegnimmt und dir nicht gut tut. Das können auch zu viele Arbeitsstunden sein, Frustkäufe oder Unordnung.
Das Interessante ist halt, wir sind halt bunt gemischt. Wir sind halt immer so von, ich sag mal, von 20-jährigen Studenten bis hin zu, unser Ältester in Köln ist 76 und lebt jetzt seit 23 Jahren in einem Wohnmobil. Das heißt, irgendwie, man trifft da auf total interessante Leute.
Das eigene Leben von Überflüssigem befreien. Was ist überflüssig? Sonntags bügeln. Fand ich schon immer und mache es trotzdem. Warum? Warum stehe ich hier als Mensch im dritten Jahrtausend und bügle ein Stück Stoff in Form einer Bluse glatt, die, sobald ich sie anhabe und dreimal den Arm bewege, sofort wieder knittert? Wo ich doch immer jammere, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich bügle ab jetzt nie wieder. Was knittert, kommt weg. Das war's. Stecker raus. ...1990. Santa Barbara, Kalifornien. Ja, da war schon mal was zur Lebensvereinfachung. Da war Elaine St. James, um die 40... erfolgreiche Unternehmerin, Immobilieninvestment. Ihr wuchs der Alltag über den Kopf, die Hetze, die Termine und das ganz ohne Internet, E-Mail und SMS. Sie tauchte ab, dachte nach, tauchte wieder auf, trennte sich von Ballast und schrieb ein Buch dazu. Simplify Your Life. Weg mit den überflüssigen Dingen, den unnützen Terminen, weg mit der Marotte, immer gleich das Telefon anzunehmen, nur weil es klingelt. Ihr Ratgeber erschien 1994 und wurde ein Millionenbestseller. Von da an galt sie international als Wegweiserin der Vereinfachungsbewegung. 2001 adaptierte Werner Tiki Küstenmacher den Ratgeber für den deutschen Markt mit dem Originaltitel Simplify Your Life. Ebenfalls ein Mega-Bestseller.
Das sind Sachen zum Aufbrauchen. Fast leer, annähernd leer und also es gibt ja unterschiedliche Arten des Ausmistens. Eine davon ist, alles in Kartons zu packen und je nach Bedarf holt man sich dann in den nächsten Wochen die Sachen raus, die man auch benutzt. Zum Beispiel, ich brauche jetzt eine Zahnbürste, die hole ich mir jetzt raus, ich brauche ein Kissen zum Schlafen und so weiter. Am Schluss, was dann übrig bleibt, sind die Sachen, die man tendenziell nicht braucht. Das ist schon mal eine radikale Methode, um erstmal Platz zu schaffen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich denn dieser leere Raum an? Ist ja toll, ich habe Platz, ich kann hier durchlaufen, ich kann hier einen Handstand machen, ich kann meine Yoga-Übungen machen.
Puh, was mir wirklich am schwersten gefallen ist, konkret bei CDs, dann denkt man, oh Mensch, da weiß ich noch genau, ich bin in diesen Laden gegangen und da hängt halt irgendwas dran. Und dann denkt man sich am nächsten Moment, okay, was bedeutet mir das heute noch? Und ich kann dann für mich sagen, ja, eigentlich nichts mehr. Und dann kann ich es weggeben und dann brauche ich das auch nicht mehr. Es gibt ja dieses Buch hier von Marie Kondo, dieser Japanerin, die wird jetzt gehypt als Ausmist-Guru und die sagt halt einfach, nimm es in die Hand und dann stell dir die Frage, liebst du das oder liebst du das nicht? Und wenn nicht, dann kommt's weg.
Neulich im Vortrag von Nico Pech, da ging es um Souveränität. Die Dinge reduzieren und damit von ihnen unabhängiger werden.
Moment mal.
Es geht gar nicht immer nur darum, als aufgeklärter Erdbewohner das ethisch Nötige zu tun, um den Planeten zu retten, also auf die 2,7 Tonnen CO2 zu kommen, sondern hier tauchen Begriffe auf wie Entrümpelung, wie Befreiung, wie Entschleunigung, wie Zeitwohlstand oder Daseinsmächtigkeit als eine Form der Souveränität. Souverän ist ja nicht notwendigerweise der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht, also wenig erpressbar ist, eine gewisse Lässigkeit hat.
Nee, ja, aber gehen wir einfach vorbei. Da ist Berlin lockerer als.
Das sieht nach Abendessen aus, also das ist noch nicht zu.
Nee.
Hier, einmal runtergehen. Ha, als ich dann merkte, dass mein Lebensbedarf, was ich zum Leben brauche, und die Leasingrate für das Auto identisch hoch waren. Also die Hälfte meines Arbeitsergebnisses gebe ich in die Leasingrate meines Autos. Nee, warum soll ich denn so einen Quatsch machen? Seitdem habe ich kein Auto mehr, vor gut 25 Jahren.
Dieser Mann geht durch Berlin. Viele Kilometer am Tag. Fährt S- und U-Bahn, manchmal nur zum Spaß bis ans Ende der Stadt und geht zu Fuß, dann zurück. Sitzt mit dem Tablet im Betterhaus Coworking Café, weiß gekleidet, ein Designer vielleicht.
Das erzählt mir mein Sohn auch immer.
Hose, Jacke, T-Shirt, weiß. Dieser Mann trägt immer weiß.
Weiß einfach deshalb, weil ich kann alles, was ich habe, zum Beispiel in die Waschmaschine stecken und brauche nicht auf Buntwäsche und was auch immer zu achten.
Inmitten der anderen Cafébesucher mit Kleinkind oder mit Laptop, die wir uns aus voluminösen Wollschals wickeln, wirkt dieser Mann so leicht wie ein eben zurückgekehrter Tropenurlauber, der vergessen hat, dass hier jetzt Winter ist.
Hast du eigentlich Strümpfe an? Nein,
ja.
Die hast du jetzt auch an. Okay, gut. Und jetzt diese
Joachim, extrem Minimalist, hat nur noch das Allernötigste.
Aber was bedeutet Minimalismus? Das ist auch die Frage, die ich oft das gestellt kriege. Wie viele Dinge hast du denn? Ich sage, ich höre mal bei 50 auf zu zählen. Irgendwie unter 100 sind es dann, die ich habe. Aber ich zähle sie nicht mehr. Jetzt die Wintersachen, sind ein paar Wintersachen dazugekommen. Klar, jetzt habe ich 2 Garnituren lange Unterwäsche. Also ich habe da so Skiunterwäsche mir besorgt, damit es warm ist. Und es gibt eine Jacke, das ist so ein ganz besonderes, lustiges Teil, weil letztes Jahr hat jemand gefragt, ob die von Armani ist. Und da musste ich lachen, weil die ist aus dem Handwerkermarkt und es ist eine Arbeitsjacke für Kühlhäuser und kostet 19 Euro.
Nein!
Ja, wo es mir ja um geht, so zu leben, ist ja das, was ich dann übrig habe. Ich habe Zeit, ich habe Energie übrig. Zum Beispiel, ich brauche keine Energie aufzuwenden, um Dinge zu kaufen. Ich muss nicht dafür arbeiten. Ich brauche keine Energie aufzuwenden, um den Raum und die Pflege bereitzustellen.
Wie groß ist deine Wohnung?
Das Zimmer, glaube ich, etwas unter 20 Quadratmeter.
Du hast ein Zimmer?
Ich habe nur ein Zimmer, ja. Also das Zimmer ist in einem Atelier, was zurzeit nicht benutzt wird, aber es ist rappelvoll, das Atelier, mit Kunst. Und gibt natürlich Toilette und ein Bad. Und ich habe ein Zimmer, das haben wir leergeräumt, damit ich da meine Hängematte aufhängen kann.
Das besichtigen wir nächstes Mal, wenn wir uns sehen.
Okay.
Joachim hat die Grundsicherung an die Nagel gehängt und arbeitet wieder selbstständig. Wohlfühlen mit den Dingen. Dazu leitet er Leute an. Er motiviert sie, ihren Träumen und Talenten nachzugehen.
Denken wir noch mal an Griechenland.
Er ist wieder da, im Kopf, der Wachstumskritiker, seit ich die S7 betreten und mich hingesetzt habe. Mit unserem Wohlstand wird's nicht ewig so weitergehen, höre ich, als säße ich noch immer in seinem Vortrag, weil wir uns viel zu viel schon von den Weltressourcen genommen haben für unsere Selbstverwirklichung.
Es ist doch klar, dass je höher das Wohlstandsmodell ist, oder die Etage im Wohlstandsmodell, wenn man so sagen will, im Wohlstandshochhaus, umso tiefer der Fall, wenn jemand den Stecker des Betriebssystems zieht. Und das Betriebssystem ist ja die moderne Ökonomie. Vor dieser hohen Fallhöhe kann man sich nur schützen, indem man rechtzeitig ein unteres Stockwerk bezieht, so dass man, dadurch, dass man nicht so hohe Ansprüche hat, auch nicht so hart erwischt werden kann, also unabhängiger, souveräner ist.
Minimalismus. Weniger Ballast und die kleinere Wohnung hätte auch gereicht, für weniger Miete. Zu Hause stehe ich vom Regal, dem großen Billy, voll mit Ordnern und sag mir, die musst du alle noch durchgehen, wenn du sie loswerden willst, wenn du Minimalistin sein willst. Und dann scannen das alles und auf die Festplatte. Bücher auch. Das machen Minimalisten so.
Nein, also das ist für mich zum Beispiel auch eine sehr große Herausforderung, diese digitale Kladder. Also gerade jetzt auch als Bloggerin oder jemand, der viel digitale Medien nutzt, merke ich halt auch, dass dann beim Minimalismus zum Beispiel diese digitale Falle ist. Also wenn ich jetzt alle meine Bücher wegwerfe und alle meine CDs verschenke, dann habe ich vielleicht nur noch am Ende ein Kindle und eine große Festplatte. Aber auf dieser Festplatte habe ich vielleicht viel mehr CDs als vorher gespeichert. Und das ist quasi eine messy Festplatte, nur aber nach außen sieht es halt nur aus wie ein Gegenstand. Und es ist halt nur viel kleiner und digitaler.
Das Reduzieren der Dinge. Diese mit jedem einzelnen Teil aufs Neue gestellte Frage, will ich das noch haben oder nicht mehr?
Also all die Sachen, die rumstehen, die man nicht benutzt, sind nicht getroffene Entscheidungen.
Und diese mit jedem Teil aufs Neue, dann aber doch getroffene Entscheidung, will ich das oder nicht? Die ist, als würde sie dich irgendwie gelenkig machen im Entscheiden und weniger ängstlich für die größere Entscheidung, die größere, dich bereichernde Reduktion in deinem Leben sozusagen. So wie bei Nadine zum Beispiel.
Also eigentlich studiere ich ja Jus, in Deutschland sagt man Jura. Ich könnte ganz klassisch Anwältin, Richterin oder Notarin werden. Und habe dann eben auch, mein Ziel war halt immer, im Ausland zu arbeiten und Menschen zu helfen. Und war dann auch ganz ambitioniert, war in New York bei der UNO, bin für Österreich dort aufgetreten und habe eben auch in Kuala Lumpur bei der österreichischen Wirtschaftskammer gearbeitet. Und ich habe dann aber gemerkt, Gott, ich will nicht mein Chef werden. Und das ist natürlich, wenn man so eine Karriere anstrebt, die vielleicht 30, 35 Jahre harte Arbeit bedeutet, irgendwie schwierig, wenn man das halt jetzt schon merkt. Und für mich persönlich war das, ich in Kuala Lumpur konnte ich weniger Sport machen. Also es ist halt nicht so üblich, dass man als Frau mit engen Klamotten einfach mal so auf der Straße oder eine Runde joggen geht. Und mir hat der Sport einfach irrsinnig gefehlt. Und dann hat das so angefangen, in mir zu rattern. Warum mache ich nicht eigentlich das? Fitnesstrainerin. Also diese Idee habe ich dann ein Jahr lang mit mir herumgetragen. Und dann ist halt auch dieser Gedanke weggegangen vom, ja, man muss viel Geld verdienen, man muss einen Job mit viel Prestige haben und habe mich dann halt eben auf das konzentriert, was ich eigentlich möchte und halt weniger von dem, wo mich mein Umfeld vielleicht sieht, wo sie sagen, ja, und du könntest das und da würdest du so gut hinpassen. Und ich sage, ja, aber nein.
Mhm. Auch das ist Minimalismus.
Für mich habe ich gemerkt, ich muss da ein Ritual draus machen oder muss das regelmäßig in meinen Alltag integrieren. Ich kenne das Scheitern. Ich bin bei so vielen Dingen gescheitert. Egal, ob es Gewichtsverlust ist, ob es regelmäßiger Sport ist, ob es weniger Dinge online shoppen ist.
Und ich habe dann auch, als ich zurückgekommen bin von Asien, eine Ausbildung gemacht, eben zur Trainerin. Und ich habe mit dem Sport etwas gefunden, das mich erfüllt und mit dem ich Geld verdienen kann. Und dann habe ich wirklich sozusagen das Große losgezogen.
Erstmal dieses Ausmisten und Platz schaffen. Schafft Kapazitäten, um sich mal mit sich selber auch auseinanderzusetzen und zu gucken, was gefällt mir denn tatsächlich. So bei jeder Neuanschaffung denkt man ja ganz genau drüber nach. Okay, man lässt sich erstmal die Zeit, diese ein, zwei Monate, die man die Sache noch nicht kauft, und merkt, ach, so wichtig ist mir die Sache gar nicht, die ich erst als so wichtig erachtet hatte.
Einfach mal Zeit, um nachzudenken, ohne Ablenkungen von Social Media, Internet und sonstigem. Und das sage ich als Bloggerin. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Geschichte vom Minimalismus, dass man wieder ruhiger wird, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, mit dem, was man selbst eigentlich möchte. Und ja, auch einfach mal zu sagen, nein, danke.
Also im Moment sitze ich am Rechner und direkt darüber ist ein leeres CD-Regal, wo jetzt noch ein, zwei Dinge drinstehen, die ich so für den täglichen Bedarf brauche. Sonst gibt es dann noch ein Pappbett, da gibt es einen Tisch, wo aktuell zwei Stühle dran stehen und noch eine Schrankwand, da gibt es auch noch einen Fernseher und noch eine abgetrennte Küche, einen Flur und einen kleinen Balkon. Also insgesamt 42 Quadratmeter mit einem großen Zimmer. Und also jeder, der reinkommt, sagt, es ist relativ aufgeräumt. Und ich empfinde das wirklich so, seitdem ich hier einiges reduziert habe, fühle ich mich einfach freier. Es ist so ein bisschen, wie wenn man in so ein leeres Hotelzimmer reinkommt.
So,
jetzt habe ich es fast geschafft. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Joachim. Man hört's mit Rollkoffer. Und dann habe ich mir eben überlegt, was bringe ich denn einem Minimalisten mit, der mir erzählt hat, dass er in einem Zimmer lebt. Nicht etwa in einer Wohnung, sondern in einem Zimmer, in dem er nur eine Hängematte hat. Und der hat wahrscheinlich auch keine Gästetassen und sowas. Also habe ich schon einen Milchkaffee getrunken. Ihm habe ich ein Latte Macchiato mitgebracht und ein Stück Kuchen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Das ist jetzt die Nummer 5. Er ist in der Nummer 4.
Jetzt ist der Moment in mein Reich, mein Raum, mein... So, darf ich dich bitten?
Oh.
Ja, hier ändert sich der Ton sofort.
Dieser riesen hohe Raum ist also nichts drin oder so gut wie nichts. Da gibt es die Hängematte. Und dann in der anderen Ecke liegt, so eine feste Pappe, Rucksack drauf und mein Hemdenkram. Und wenn du dich rumdrehst, dann gibt es eine Ecke, wo das Müsli und momentan nur noch eine Banane und eine Kiwi liegt. Wenn ich da eingekauft habe, sind es ein paar mehr. Und
man muss dazu sagen, und das liegt alles auf dem Boden, ne? Nicht, dass jemand denkt, es gäbe hier Schränke. Aber du
Nein, es gibt außer der Hängematte kein Möbelstück oder gar nichts. Und das iPad und das Smartphone liegt dann auf so einem gelben Wischtuch, glaube ich, ist das. Also einfach so einen gelben Stoff.
Du hast zum Beispiel noch nicht mal ein Getränk. Ich sehe hier keine Wasserflasche auf deinem fast leeren Parkettboden. Mhm. Du hast auch keinen Wasserkocher, um mal eben Kaffee oder Tee zu kochen.
Ich trinke Wasser. Ich trinke gerne Wasser und Berlin ist das Leitungswasser super. Also das ist eindeutig, wenn ich unterwegs bin, dann trinke ich gerne Kakao.
Und was machst du eigentlich, wenn du Besuch bekommst?
geh mit ihm ins Café.
Und jetzt nehme ich mal an, ich käme jetzt zu jemandem wie dir, der also gar nichts mehr hat, der also ein wunderschönes Parkett hier hat, aber ist alles leer, es steht hier nicht, keine Sitzgeräte, keine Sitzgelegenheiten, kein Tisch, kein gar nichts, die Wände weiß. Es ist schon ein bisschen sonderlich.
Hm. Ja, dieses, ich kann das. Da kommt dann mal, so kann doch nicht jeder leben. Vielleicht will ich ja auch gar nicht, ich will ja nur so leben. Es gab dann so ein bisschen Diskussion, aber das hat sich auch ergeben, weil jetzt ganz viel plötzlich in diese Richtung denken. Und jetzt kommt so eine Art, ich will nicht sagen Bewunderung, aber so eine Art stillschweigendes Anerkennen irgendwie rüber da drin. Nicht?
In dem leeren Raum zu sein, fühlt sich fremd an. Und schön. Als wären von hier alle Wege offen. So wie mit 18. Die ersten eigenen 4 Wände, Bananenkiste als Tisch und so weiter. Und Beziehung? Zusammenziehen muss ja nicht sein, aber 2 Wohnungen vielleicht. Geht das?
Das geht absolut. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die auch wirklich funktioniert. Und es war immer ein Erlebnis, zu dem anderen zu kommen, da mal diese ganz vielen Dinge zu erleben. Oder der andere sagt, ich komme mal zu dir, da ist es einfach angenehm leer da drin. Nicht? Also für mich ist dieser Nutzen, nur ein Zimmer zu mieten, einfach da drin, dass die Miete ganz klein ist und dass ich für diese Miete auch nicht mehr arbeiten muss. So meine Rente so mit knapp 450, das ist so mein Lebensvolumen und für die Miete arbeite ich. Und wenn die klein ist, habe ich eine Leichtigkeit mit der Arbeit.
Er ist dauernd unterwegs, trifft sich mit Leuten. In Berlin hat er Open Talks ins Leben gerufen. Und da sehe ich ihn dann auch wieder. Er hat die Leitung abgegeben an Erik, 19.
Also so Hürden, die man so kennt von anderen, hat Joachim gar nicht. Also er war total offen und hatte sofort das Gefühl, ey, da ist jemand, der könnte auch mein Alter sein. Wir sind so auf einer Wellenlänge und wir behandeln uns so und akzeptieren uns so.
Ja, es ist ja etwas, was ich mir mit der Lebensart Minimalismus geschaffen habe, dass ich Raum und Freude und Begeisterung und Energie für diese Art Unterstützung habe.
Minimalismus verstehen, Notiz Nummer 2. Ausgehend von den USA und Japan streuen die Inspirationen zum Minimalist-Lifestyle via Internet in die Welt und die Wohnungen und Studentenzimmer in Singapur, Skandinavien, England, Deutschland, wo auch immer hin. An den Laptops in diesen Zimmern, in diesen reicheren Ländern, sitzen zunehmend Menschen, meist junge, aber auch ältere, die im Minimalismus für sich ein Lebensmodell sehen, als Alternative zu den Zwängen der Überflussgesellschaft. Weniger besitzen, bewusst konsumieren, glücklicher sein.
Ist die Überforderung so groß?
Also, je weniger Überflüssiges in meinen Gedanken auch rumkreist, umso eher bin ich dann mal in der Lage, einfach nur eine E-Mail zu verfassen, und das ist total entspannt. Und vorher war es dann, man macht sich auch so ein Ding, oh, jetzt muss ich diese E-Mail formulieren, das muss ganz toll werden und das muss jetzt überhaupt. Und dann macht man so eine Wolke draus aus dieser einen Aktivität, dass sie einen schon, das ist im Kopf, es entsteht im Kopf, was man aus den Dingen macht. Es ist nur eine E-Mail. Und ich war ja genauso, mich hat vieles auch ja überfordert. Der Alltag hat mich überfordert.
In Grenzen empfinde ich das so, dass man überfordert ist. Mittlerweile kann ich das sehr gut ausblenden, aber es gibt halt eine unglaubliche Anzahl von Wahlmöglichkeiten. Also wenn man überlegt, man geht einkaufen und sieht halt 40 verschiedene Erdbeerjoghurts. Und welcher ist der beste? Also egal, ob es Lebensmittelstandards sind oder Produktionsbedingungen. Es gibt, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, weil sonst steht man im Supermarkt und kann eigentlich außer bei der Gemüseabteilung gar nichts mehr mitnehmen. Und selbst da, also dann Bio-Äpfel aus China sind dann halt vielleicht bio, aber sind halt irgendwie auch 9000 Kilometer gereist. Da ist dann der ökologische Fußabdruck wieder blöd. Und dann ist man wieder beim Bauern um die Ecke. Dann ist aber auch blöd, da fährt man ja mit dem Auto hin. Das ist halt schon kompliziert, wenn man sich da viele Gedanken macht. Die andere Seite ist natürlich, ganz toll, halt nicht Planwirtschaft zu haben und zu sagen, okay, es gibt halt nur diesen einen Joghurt, okay, und wenn er schlecht schmeckt, dann nimmst du halt Banane oder so.
Das hier ist multifunktional ohne Ende.
Also Essig und Natron.
Ist alles, was man zum Putzen braucht. Naja, so ein paar Basics eben. Dann bin ich nach Berlin gezogen, plötzlich hatten wir dann zwei Haushalte in einer Wohnung und das war dann tatsächlich ein bisschen eng. Ja, und irgendwann, dann hast du das Wochenende und dann musst du sauber machen, dann willst du endlich mal diese Kartons auspacken oder all die Sachen, die man halt so zu tun hat mit Dingen. Und ich total, es war mir alles zu viel. Also mit Arbeiten, ich hatte da noch eine 40-Stunden-Woche. Ja, irgendwann habe ich dann auf 32 runter reduziert, obwohl ich kein Kind hatte und eigentlich keine weiteren Projekte am Start hatte. Und ja, da fing es an. Guck mal, jetzt nimm dir mal die Zeit, das auszusortieren, das runter zu reduzieren, auszumisten.
Ich glaube, so dieser Rückzug, gerade auch in dieser Zeit, wo so viele Katastrophen passieren, dass man halt sagt, okay, ich möchte es alles gar nicht mitbekommen und sich da nicht so wirklich auszuliefern. Also ich habe auch meinen Medienkonsum sehr zurückgeschränkt, weil ich da doch ein bisschen nah am Wasser gebaut bin. Und also ich sage jetzt nicht, dass ich komplett weltfremd bin und alle möglichen Ereignisse ausblende. Und ich nutze natürlich auch mein Recht zu wählen und bin da engagiert. Aber ich muss mir nicht jede einzelne schlechte Nachricht durchlesen. Und das ist für mich auch so ein bisschen Minimalismus im Alltag, sage ich jetzt mal.
Also der Tod meines Vaters hat mich einfach wahnsinnig bewegt, weil er viel zu früh gestorben ist, vor Erreichen des Rentenalters. Und ich habe einfach gesehen, er war wirklich das Arbeitstier. Also er hat viele Stunden gearbeitet, mehr wie so diese Standard 40-Stunden-Woche. Und er hat wirklich die Familie ernährt und hat wahnsinnig viel geholfen und natürlich auch das Geld dann verdient. Und dann war einfach der Punkt, dass ich für mich gesehen habe, okay, du möchtest einfach nicht zu viel tun. Ich habe mich für mich bewusst damit auseinandergesetzt, dass dieses Leben einfach endlich ist und dass man nur eine gewisse Ressource an Zeit hat. Und für mich kam einfach der Schluss raus, ich möchte meine privaten Freiheiten haben. Und wenn ich merke, dass es ein zu viel gibt, dann muss ich priorisieren. It's all about
to change. Geschenke sind natürlich ein Riesenthema, wenn man Kinder hat. Wenn jetzt er dann im Berg von 30 Kuscheltieren sitzt, obwohl er keine Kuscheltiere mag, hilft ihm das ja auch nicht weiter. Deswegen, so, ja. Wohnzimmer hast du schon gesehen. Und,
Olivera führt mich weiter durch die Wohnung. Auf dem Flur zwischen Küche und Kinderzimmer hinter ihr gehend, denke ich kurz, Minimalismus als Single, das ist das eine. Aber als Eltern von Kleinkindern, und sofort denke ich natürlich im Klischee. Die armen Kinder. Nur noch 3 Spielsachen, keine Vielfalt, kein Chaos, um sich drin zu tummeln. Aber dann geht die Tür auf.
Ja, das ist quasi sein Kinderzimmer. Ich weiß, das ist sehr groß. Aber soll er doch Platz haben.
Spielzeugmangel? Oh nein. Der kleine Viktor lebt in Fülle. Und auch kein Teil käme hinter Viktors Rücken im Ausmist Übereifer seiner Eltern leichtfertig abhanden.
Also okay, mein Verstand sagt mir, er mag nur 2 Kuscheltiere. Das sind seine Lieblingskuscheltiere, darauf besteht er. Die anderen interessieren ihn nicht. So, misste ich jetzt die anderen alle aus? Oder lasse ich noch ein paar da? Oder so als Backup? Obwohl ich natürlich weiß, er mag die auch nicht. Oder er mag nur die 2 wirklich. Er steht total auf Autos und alles, was Räder hat. Bauklötze haben ihn noch nie wirklich interessiert. Aber wir haben Bauklötze da. Und ich möchte halt auch auf gar keinen Fall ihm meine Lebenseinstellung aufzwängen, sondern dass man so eine gewisse Mindestbasis hat, um Kind sein zu können. Die Welt ist vielfältig. Was meinst du, dieses Kind, das muss ja auch in der heutigen Welt aufwachsen. Und man muss ihm ja auch beibringen, so kannst du damit umgehen. Informationsüberfluss, ja. Dann schalte ich morgens nicht als erstes mein E-Mail-Postfach ein, Twitter und weiß ich nicht was. Du hast Einfluss, du kannst das auch erst nachmittags einschalten. It's all about
to change. Sind so ein paar wenige Dinge, die werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, es gibt eine Seite, die mein Vater mir aufgeschrieben hat, die ich bekommen habe, nachdem er gestorben ist. Das ist was, das werde ich niemals weggeben. Und also es gibt halt Dinge, die ich praktisch jeden Tag nutze. Mein Smartphone oder den Laptop. Also es ermöglicht mir halt Kommunikation und ersetzt ein paar andere Geräte, die man früher separat hatte. Ich möchte auch immer ein paar Boxen haben. Ich höre wahnsinnig gerne Musik oder einen guten Kopfhörer.
So richtig schwer sind ja die Sachen, an denen so ein kleines Stückchen Identität hängt. Zum Beispiel, während ich beim Sicherheitsrat gearbeitet habe in New York, da hatte ich halt so einen Ausweis, Nadine Prober, United Nations. Und das war so für mich natürlich ganz viel Prestige. Und dieser Pass hatte natürlich nur ein Gültigkeitsdatum während meines Praktikums. Und da habe ich gemerkt, das ist für mich ganz schwierig, mich davon zu trennen, weil es eben auch so ein Stück weit Identität ist und was ich schon mal geleistet habe. Aber andererseits, in mir kann mir das keiner wegnehmen. Und ich glaube, das ist halt ganz schwierig, dass man dort hinkommt, dass man weiß, man selbst ist gut genug. Man muss das nicht nach außen tragen mit einem Ausweis oder mit etwas, das nach außen ruft, hallo, hier bin ich, das habe ich geschafft. Und dieser Prozess, der ist, glaube ich, viel schwieriger, als jetzt einfach nur zu sagen, okay, das brauche ich nicht mehr. Und ich habe ein Foto davon gemacht und habe ihn weggeworfen. Und vielleicht irgendwann kann ich mich dann auch von diesem Foto, das jetzt in meiner digitalen Festplatte schwirrt, trennen.
Wir sind dadurch, dass das Wochenende ein bisschen sehr voll war aus der Taktung. Ich muss mal durch. Also ich habe ein neues Projekt, um den Alltag ein bisschen zu vereinfachen, dass man Lebensmittel an einem Tag vorbereitet und schon mal Gemüse und Obst schnippelt, um es dann die nächsten 2-3 Tage essen zu können, ohne jetzt jedes Mal das Schneidbrett rauszuholen und das Messer und dann muss ich 10-mal das Schneidbrett abwaschen und so kann ich alles runterschnüppeln und habe dann einmal Geschirrspülmaschine, wenn es hochkommt, voll. Und Sonntagvormittag bin ich dann am Schnüppeln.
Sinnvoller als sonntags Blusen zu bügeln, finde ich. Logistikmanagement, um den Alltag zu organisieren. Ich glaube aber, der Minimalismus muss Acht geben, nicht der Praktikant der Selbstoptimierung zu werden.
Das merke ich mir auch. Die ist ziemlich gut. Die ist gut.
Vor 3 Tagen geschnippelt, immer noch taufrisch, dank der Tupperdose.
Zu schön manche Menschen diese alten Fenster finden. Sie sind mir zu undicht.
Als wir in dem Haus des Geldes waren, da hast du mir auch erzählt, du hast mal ganz anders gelebt.
Ja, anders gelebt als jetzt, aber auch anders schon gelebt, als die meisten im gleichen Alter gelebt haben. Also ich habe meinen ersten 6-Zylinder BMW gekauft mit 2 Monatseinkommen, bar bezahlt.
Wie alt warst du da?
Ja, unter 30, 26, 27 oder so in den Dreh rum. Also das von der Relation, aber das Auto hat dann auch damals nur 12.000 Mark gekostet. Nur ich habe 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet, weil es ist so oft passiert, dass ich halt morgens um 4 aufgestanden bin, weil ich um 8 in Hamburg sein wollte. Deshalb, je schneller ich fahren konnte, desto später konnte ich aufstehen und so. Also dann kam ein großer Knall 1980, Familiencrash, Firmencrash, alles zusammen. Wir hatten auch fast 10 oder 12 Mitarbeiter. Ich habe Maschinen gebaut, 2 Patente gehabt. Ich habe bis nach Saudi-Arabien, Kuwait, in den Jemen geliefert, damals Maschinen. Also in Kooperation mit anderen Unternehmen. Aber der Crash hat für mich aber auch die Chance mal für einen Befreiungsschlag. Also okay. Und einen Neuanfang.
Ich habe jetzt nur noch 4 Prüfungen in meinem Studium und die werde ich auch fertig machen, weil das kann ich noch nicht loslassen. Also da ist mein Minimalismusgedanke noch nicht ganz angekommen. Aber ich sehe mich einfach langfristig nicht in dem Bereich.
Ja. Jetzt kommt ja Kind Nummer 2, ist auf dem Weg und jetzt ja, stelle ich jetzt Sachen gerade im Moment auch nochmal um, die den Alltag noch kompakter machen und ich dann weniger Zeit für überflüssige Sachen verwende und mehr Zeit dann für die Familie haben kann, also in dem Fall fürs zweite Kind.
Man kann zwangsläufig einfach nur zu dem Schluss kommen, ich bin nicht das, was ich besitze. Ich finde halt so, wer ich bin, ist so, ja, Eigenschaften, also ich kann ein guter Freund sein, ich kann gut zuhören, ich kann da und da helfen, ich interessiere mich für das und das Gebiet. Das ist was ich bei diesen Stammtischen erlebe, dass halt Leute über sich sprechen. Es geht halt nicht darum, wie können wir zusammen irgendwie arbeiten und da was Produktives schaffen, was am Ende Geld bringt, sondern es geht darum so, wie geht's dir denn so als Mensch?
Dinge sehe ich ja als 2 Sachen an. Einmal das materielle Ding und einmal im Sinne von mach dein Ding, geh deinen Weg. Deshalb bin ich ja nicht ohne Dinge, weil hinter diesem wenig materiellen Ding habe ich ja immer noch das Ding, mein Leben. Mein Leben, mein Tag, mein... Überhaupt, wie bin ich mit mir? Oder ich erlebe ja, wenn ich mit mir gut bin, spiegelt das sofort nach außen. Die Menschen sind sofort angenehm mit mir oder so, dass so Empathie entstehen kann und Gespräche länger dauern, als sie wollten oder sonst irgendwas. Oh. Hängematte ist doch was Feines.
Minimalismus als Lebensform. Ein Feature von Regina Burbach. Mit Joachim Klöckner, Michael Klump, Erik Kosuta, Nadine Pober, Olivera Svirzic und Zitaten von Nico Pech. Regie und Realisation Regina Burbach. Produktion Südwestrundfunk 2016. Don't you wanna know? It's all about to change.